Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Sie ist täglich aufs Neue unsichtbar. Und wenn sie gesehen wird, dann vor allem, wenn sie nicht gemacht wird. Die Hausarbeit. Kaum hat man eingekauft, gekocht, aufgeräumt und geputzt, dann ist dieser Status quo am Ende des Tages oder vielleicht auch am nächsten schon wieder zunichte gemacht. Und alles beginnt von vorne. Erinnert an Sisyphus, der jeden Tag aufs Neue den Stein den Berg hochgerollt hat. Da spricht Hans Gerzlich sicher vielen Menschen aus der Seele.
Kein bisschen Wertschätzung, kein bisschen Anerkennung. Ja? Zu Weihnachten habe ich eine Bügelstation gekriegt. Das ist ja wohl der Gipfel der Erniedrigung. Ich hatte mir so sehr einen Thermomix gewünscht.
Ja, ja, all die kleinen Helfer im Alltag von Hausmann und Hausfrau täuschen leider nicht über die Tatsache hinweg, dass immer noch jede Menge Hausarbeit anfällt, meistens neben der Erwerbsarbeit, dass Kinder versorgt und beaufsichtigt oder in die Kita und Schule gebracht werden wollen. Eine Arbeit, die überwiegend von Frauen gemacht wird, das hat auch die Corona-Pandemie verstärkt gezeigt. Sie erscheint als selbstverständlich und sie wird nicht bezahlt. Hausarbeit ohne Wertschätzung und Bezahlung ist allerdings eine Entwicklung der Moderne. Vor dem 19. Jahrhundert war der Titel der Hausmutter eine recht einflussreiche Machtposition. Wie kam es überhaupt zu dieser Entwertung und wie hat sich das Ansehen der Hausarbeit entwickelt? Wie teilen Sie sich zu Hause Hausarbeit und Kinderversorgung auf? Fehlt Ihnen da die nötige Anerkennung? Und wie könnte sie aussehen? Gesellschaftliche Wertschätzung. Brauchen Hausarbeit und Kindererziehung mehr Anerkennung? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Darüber möchten wir mit Ihnen und mit unseren Gästen diskutieren. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und nun stelle ich Ihnen gerne meine Gäste vor. In Berlin begrüße ich Evke Rulfes, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches »Die Erfindung der Hausfrau – Geschichte einer Entwertung«. Schönen guten Morgen, Frau Rulfes.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Und bei mir im Studio ist Elke Wiczorek. Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland im DHB-Netzwerk Haushalt e.V. Schönen guten Morgen, Frau Wiczorek.
Guten Morgen.
Und im Laufe der Sendung werden wir auch noch sprechen mit Sophie Obinger, Entwicklerin der App Who Cares, die Hausarbeit in Entgelt umrechnet, und mit Sascha Wallin, Autor, Journalist und Mitbegründer des Equal Care Day. Also eine ganz große, spannende Runde. Und ich möchte mal mit Ihnen anfangen, Frau Wiczorek. Sie sind von Haus aus, haben Sie einen ganz normalen Beruf gelernt, der jenseits der Hausarbeit. Sie sind?
Also ich bin gelernte Physiklaborantin. Und habe dann nach der Geburt meiner Tochter wurde ich Hausfrau und habe mir gedacht, naja, wenn ich schon Hausfrau bin, will ich es auch richtig machen. Und habe dann Vorbereitungslehrgänge besucht zur Prüfung zur Hauswirtschafterin und zur Meisterin der Hauswirtschaft. Und in diesem Berufsfeld bin ich auch geblieben, weil ich in dieser Zeit der Ausbildung festgestellt habe, wie interessant eigentlich dieser Beruf ist und wie vielfältig er ist.
Ein Beruf, mit dem Sie dann auch Geld verdient haben?
Ja, später dann, ja.
Sind Sie dann in Haushalte gegangen oder?
Nein, ich habe im Verband gearbeitet. Ich habe also in einem hauswirtschaftlichen Dienstleistungszentrum gearbeitet, habe ehrenamtlich, war ich Vorsitzende in einem Ortsverband, dann Landesverband, später im Bundesverband als Bundesgeschäftsführerin. Und später dann noch als Präsidentin. Und da habe ich einfach gemerkt, wie vielfältig die Hauswirtschaft eigentlich ist.
Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Verband? Sagt man da, Hausarbeit ist gesellschaftlich zu wenig anerkannt?
Ja, auf jeden Fall. Also Hausarbeit ist etwas, was man erstmal nicht sieht. Erst dann, wenn es nicht mehr getan wird. Und wir sagen auch immer, der private Haushalt ist einfach ein sicherer Ort, an den man sich zurückzieht, an dem man entspannt. Die Kinder erfahren dort Geborgenheit, Verlässlichkeit. Und ohne geregelte private Haushalte würde unsere Gesellschaft anders aussehen.
Eine Gesellschaft, die sich ja auch gewandelt hat im Laufe der Jahre und der Jahrhunderte, auch was die Hausarbeit selber betrifft. Frau Rulfes, die liebende Mutter und treusagende Hausfrau, das ist ein Ideal, das hierzulande eine, ja, vielleicht lange Geschichte hat. Aber die Hausmutter in all ihren Geschäften, wie der landgeistliche Christian Friedrich Germershausen 1778 den Titel seines umfangreichen Ratgebers nannte, war gesellschaftlich ja mal viel stärker anerkannt. Sie haben sich durch diese und andere Ratgeber gelesen, Frau Rulfes, für Ihre Promotion eingeflossen. Ist das in Ihr Buch Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung? Die Hausfrau ist also eine Erfindung? Wieso?
Na, also die Hausfrau ist erstmal ein Konzept des Bürgertums, dieses Konzept hat sich erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Und was vielleicht noch zur Hausarbeit insgesamt, kann man sagen, dass Haushalte früher stark arbeitsteilig waren. Also das konnte gar nicht von einer Person alleine sozusagen ausgeführt werden. Das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, dass das sozusagen von der Ehefrau erwartet wird, und zwar eben auch alleine. Die Hausmutter stand früher sozusagen dem Haushalt vor und hatte einen großen Stab an Personal unter sich. Eben wie gesagt, weil die Arbeit so vielfältig war, musste die eben auch von sehr vielen Leuten übernommen werden. Und die meisten Leute sind dafür bezahlt worden, wenn auch sehr schlecht dafür bezahlt worden. Aber dass eben die Hausarbeit von der Ehefrau umsonst, eben ohne Entgelt übernommen wird, das ist eine ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts.
Das heißt, früher hatte die Hausmutter sozusagen durchaus eine Art Managementfunktion.
Auf jeden Fall, ja. Sie war eigentlich Chefin sozusagen, ja.
Und damit war auch mehr Anerkennung verbunden?
Auf jeden Fall. Also das Ehepaar galt bis weit ins 18. Jahrhundert eigentlich als Arbeitspaar, wurde als Arbeitspaar angesehen. Und die Frau hat damit, war sozusagen verpflichtet, genauso zum gemeinsamen Vermögen beizutragen wie der Mann. Also und in dem Moment, wo der Haushalt noch als produzierender Haushalt gesehen wird, ist das natürlich auch so, weil Naturalien eben zum Vermögen gehören. Und in dem Moment, wo das dann sich aufsplittet in einen männlichen, außerhäusigen, bürgerlichen Beruf und den Haushalt, der dann eben in der Entwicklung des Bürgertums im 19. Jahrhundert immer mehr als privat angesehen wird, spaltet sich das eben auf und wird eben nicht mehr als gemeinsamer Haushalt gesehen.
Wer hat davon profitiert?
Davon hat die Ökonomie, also das Wirtschaftssystem profitiert. Also ohne diese, was ja eben schon gerade gesagt wurde, ohne diese Arbeit ließe sich diese Gesellschaft ja gar nicht aufrechterhalten, dieses System.
Genau, das ist ein System, das ja funktioniert, dass dadurch, dass wir putzen, kochen, Kinder großziehen und das eben nicht bezahlt wird, das ist ja etwas, was ja eine Geschichte hat, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Rulfes, aber die ja auch in Wellenbewegungen waren und auch überall unterschiedlich. Und es ist ja auch gar keine neue Erkenntnis, dass diese Hausfrauenarbeit oder Hausarbeit nicht entlohnt wird und dass viele mehr gesellschaftliche Anerkennung gefunden haben. Sie haben jetzt im letzten Jahr dieses Buch veröffentlicht und mit einer großen Resonanz sind wir momentan wieder sensibler für die Tätigkeit der Hausfrau, nachdem wir sie im Zuge der Corona-Pandemie noch mal vielleicht verstärkt gesehen haben?
Das vermute ich ganz stark. Also dass gerade die Erkenntnis, dass eben wenn Schule und Kita wegfallen, dann doch die Frauen das eben größtenteils wieder übernehmen und was das überhaupt ist. Also dass alle da ja auf sich selber zurückfallen und eigentlich ziemlich im Stich gelassen worden sind. Das hat, glaube ich, das nochmal stärker ins Gedächtnis gebracht irgendwie. Und ich fand es eben so interessant, dass es eben eine historische Geschichte hat, wo es eben früher nicht so war. Also das ist gar nicht so eine lange Periode, in der es diese Hausfrau, also dieses Modell der Hausfrau gab. Das ist nämlich erst 1900 im BGB eingeführt worden, für alle Frauen verpflichtend. Und dann eigentlich hat sich erst dieses Bild, das wir heute von der Hausfrau haben, Hausfrau und Mutter, erst so richtig entwickelt.
Warum hält sich das so hartnäckig, auch wenn es gar nicht so eine lange Zeit eigentlich ist?
Ich vermute, dass die ideologische Grundlage, die dafür gelegt worden ist, ist eben Ende des 18. Jahrhunderts gelegt worden, und zwar mit dem Bild der guten Mutter, das damals aufkam. Das war hierzulande vor allem durch eine staatliche Kampagne des preußischen Staates eben nochmal angeheizt, würde ich sagen, die eben die Demografie steuern wollten und dadurch dieses Bild der guten Mutter sehr stark forciert haben. Mutterliebe hat es natürlich zu allen Zeiten schon gegeben, aber dann ist es eigentlich zu einem kulturellen Imperativ geworden. Also das heißt, man musste als gute Mutter sozusagen sich um die Kinder kümmern. Und das ist ab dann erst vehement eingefordert worden. Und und gleichzeitig kam eben diese Idee der Liebesheirat auf mit der Romantik und der Aufklärung. Und das lässt sich dann eben sehr zu Ungunsten der Frauen auslegen, indem dann eben gefordert wird, dass die Frau ihre Existenz zugunsten des Mannes aufgibt und mit ihm verschmilzt. Das bedeutet dann sozusagen die Liebe für die Frau, oder das wird dann so definiert. Und dann lässt sich eben auch nicht mehr so gut einen Ehevertrag ausfechten, wenn man aus Liebe heiratet. Und diese Liebe, die taucht dann eben in den Haushaltsratgebern im 19. Jahrhundert auf, wo es dann heißt, die Frauen sollen selber kochen und keine Köchin einstellen, weil es schmeckt dann besser. Also ein bisschen absurd, wenn man denkt, man soll die Expertin entlassen und das als Laie sozusagen selber machen, weil es schmeckt besser, weil die Liebe geht ja bei den Männern bekanntlich durch den Magen. Und so wird eben sozusagen die Rolle der Hausfrau damit argumentiert oder gerechtfertigt, dass sie das eben aus Liebe zu ihrem Mann machen soll. Und ich habe das Gefühl, dieses Liebesargument hat sich inzwischen auf die Kinder verschoben und dass damit argumentiert wird, dass man das eben alles aus Liebe machen soll und sich um die Kinder selber kümmern soll.
Frau Wiczorek, hat das Sie auch geprägt, dieses Bild der guten Mutter?
Ja, dieses Weltbild wurde ja in den 50er Jahren auch weitergelebt. Also wenn man mal so anschaut, wie die Äußerungen der Politiker auch in dieser Zeit sind, dieses Modell Hausfrau wurde absolut politisch gewünscht und befürwortet. Wenn man auch überlegt, dass also eine Frau nicht erwerbstätig sein durfte, ohne Zustimmung des Ehemanns kein Konto eröffnen und so weiter. Und es wurde ja erst mühsam im Laufe der Jahre erkämpft. Ich habe jetzt ein Beispiel. Ein Ehepaar war beim Notar und sollte da bei der Beurkundung Beruf angeben. Die Frau hat dann gesagt, ich bin Hausfrau. Dann sagte der Notar, das ist kein Beruf. Und dann, die haben das dann durchgekämpft und letztendlich 1970 hat das Bundessozialgericht bestätigt, dass Hausfrau ein Beruf ist. Und wir sprechen im Verband immer von Berufstätigkeit und Erwerbstätigkeit. Da ist, weil genau. Hausfrau wird nicht bezahlt.
Genau, Hausfrau ein unbezahlter Beruf, ja,
genau,
quasi.
Genau.
War das für Sie dann einfach, Ihre Berufstätigkeit aufzugeben? War das was Selbstverständliches? War das der Zeit geschuldet, dass Sie gesagt haben, ich bleibe zu Hause, jetzt wo die Kinder da sind?
Jein. Einerseits war es den äußeren Umständen geschuldet, weil wir keine ausreichende Kinderbetreuung hatten, wie wir es heute haben. Andererseits war es aber auch unser persönlicher Wunsch meines Mannes und mir zu sagen, wenn wir Kinder haben, bleibt einer von uns zu Hause und widmet sich zumindest in den ersten Jahren der Kindererziehung, damit die Kinder geborgen aufwachsen können und genügend Aufmerksamkeit bekommen. Und dann hat man natürlich das Problem, hatte man jedenfalls damals, dass wenn man einige Jahre raus war aus dem Beruf, dass es unheimlich schwer war, wieder reinzukommen. Es wurde einfach nicht anerkannt, dass die Leistung einer Haushaltsführung so breit gefächert ist und dass man sich auch da Kompetenzen erwirbt, die auch im Berufsleben gefordert sind. Und das ist etwas, was mich heute noch stört, dass einfach zu wenig akzeptiert wird, dass wenn eine Frau oder ein Mann, wer auch immer, ein paar Jahre zu Hause ist, um die Familie zu versorgen und dass das einfach nicht genügend anerkannt wird.
Das ist nach wie vor oder hat so, oder sagen Sie, es gibt Wellenbewegungen, es gab Phasen, wo es mal mehr anerkannt war, wo es weniger anerkannt ist?
Es ist eigentlich durchgängig. Es hat sich so langsam jetzt in den letzten Jahren, wie eben schon auch gesagt, in der Corona-Krise nochmal rauskristallisiert, weil die Gesellschaft plötzlich mit Problemen konfrontiert war, auch die Wirtschaft, dass also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgefallen sind, weil einfach die Notwendigkeit bestand, sich um die Kinder zu kümmern. Aber da haben wir noch sehr, sehr großen Nachholbedarf.
Wird eigentlich irgendwie die Zeit auch mal anerkannt, dass man sagt, oh, das sind doch ganz schön viele Stunden, die wir im Haushalt oft noch neben unserer Berufstätigkeit für den Haushalt, für die Kindererziehung aufbringen? Ist das bei Ihnen im Verband ein Thema?
Ja, und wir würden uns halt wünschen, dass es zumindest in der Rentenbiografie stärker berücksichtigt wird, dass einfach die Frauen da in dieser Zeit auch eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe erledigt haben. Zum Beispiel viele Frauen, die Kinder zu Hause sind, die Kinder erziehen, sind auch ehrenamtlich dann irgendwo tätig, wenn die Kinder etwas größer sind. Die bringen sich ein, die leisten etwas für die Gesellschaft im Allgemeinen. Und das sollte stärker anerkannt werden, damit diese Frauen später nicht in eine Altersarmut reinrutschen.
Ein Versuch vielleicht auch für mehr Anerkennung zu sorgen, mehr Sichtbarkeit von Hausarbeit, ist die App Who Cares, die Hausarbeit in Entgelt umrechnet. Und am Telefon begrüße ich jetzt Sophie Obinger, die diese App mitentwickelt hat. Schönen guten Morgen, Frau Obinger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Obinger, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine solche App zu entwickeln, die Hausarbeit umrechnet in Zeit, in Geld?
Ja, die Idee entstand vor 2 Jahren. Und zwar kam Lina Schwarz auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr dieses Projekt zu realisieren. Wir sind beide auch feministisch aktiv in Berlin. Wir waren inspiriert von der internationalen Frauenstreikbewegung, wo dann auch Hausarbeit, Fürsorgearbeit, also diese ganzen unbezahlten Tätigkeiten auch bestreikt wurden. Und wir haben auch Workshops gegeben zu diesem Thema. Und dann kam die Idee auf, okay, wie können wir einen Beitrag zu dieser Debatte leisten? Und wie können wir vielleicht auch Menschen erreichen, die sich noch nicht mit feministischer Theorie und Praxis auseinandergesetzt haben? Und so entstand die Idee mit der App, leicht zugänglich. Jede Person kann sich die App selbst runterladen und dann ausprobieren.
Ja, ich habe es selber auch mal gemacht. Ein schönes Design mit Besen und Rührgerät. Und dann kann ich auf verschiedene Kacheln gehen, putzen, kochen, Wäsche, Kinder pflegen, Management einkaufen, reparieren und dann angeben, auf Start und auf Stopp drücken, wie lange ich für jede Tätigkeit gebraucht habe. Wie funktioniert das in der Praxis weiter? Wenn ich das jetzt, ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgeführt, aber Sie haben das sicher auch getestet. Wie sind die Erfahrungen damit? Wie funktioniert die Umrechnung konkret?
Ja, also die Umrechnung kann individuell eingestellt werden. Also es gibt die Möglichkeit, dann die Stunden entweder in den Mindestlohn umzurechnen oder tatsächlich dann auch in den Stundenlohn, den eine Person auch bei der Erwerbsarbeit dann erhält. Oder es kann auch der Durchschnittslohn ausgerechnet werden. Und so soll eben geschaut werden, okay, als Gedankenexperiment, wie viel würde ich bekommen, wenn diese Arbeit bezahlt wird? Und es gibt auch eine Statistikfunktion, das heißt, so kann ganz genau nachgeschaut werden, wie viele Stunden ich für welche Tätigkeit in der Woche aufgebracht habe. Und der Vorteil ist, dass über diese Statistiken dann zum Beispiel auch in Haushalten verglichen werden kann oder zum Beispiel auch in Wohngemeinschaften, wer macht wie viel und ist das überhaupt auch gleich aufgeteilt. Ich kann auch sagen, also als Rückmeldung haben wir schon bekommen, dass es auch einen Aufräumbutton geben sollte und also die App wird sehr gut angenommen, aber einige haben auch gemeint, dass es toll wäre, wenn es die Möglichkeit gäbe, im Nachhinein auch noch Zeiten nachzutragen.
Genau, weil man es vielleicht in der Arbeit ganz vergisst, wie viel das abzustellen, oder dann klingelt das Telefon oder da kommt was anderes dazwischen. Wer lädt denn diese App runter? Können Sie das herausfinden oder wer interessiert sich dafür? Ist das etwas, okay, was für junge Menschen zugänglicher ist, oder sagen Sie, das ist etwas, was es auf dem Markt so noch nicht gegeben hat und das interessiert alle gleichermaßen, um da vielleicht für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
Ja, also wir haben vor 2 Wochen nochmal nachgeschaut und also die App wurde insgesamt 10.000 Mal circa installiert und es gibt durchschnittlich 1.700 aktive NutzerInnen pro Monat. Wer genau diese Zielgruppen sind, können wir nicht genau sagen, weil wir quasi diese keine Datenspeicherung vornehmen. Genau, aber wir haben von sehr unterschiedlichen Personen, also von jung bis alt, aber auch von Männern und Frauen Feedback bekommen.
Also etwas, was Sie lächeln, Frau Wieczorek, was sagen Sie zu dieser App? Ist das Hilfe?
Ich finde sie wirklich gut, weil wir ja sind ja auch Tarifpartner der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und verhandeln mit ihnen gemeinsam die Entgelte für Beschäftigte in Privathaushalten und hauswirtschaftlichen Dienstleistungszentren. Und wir kämpfen ja auch schon seit Jahren dafür, dass eben auch die Hauswirtschaft entsprechend entlohnt wird und verhandeln da jedes Jahr neu. Und es gibt verschiedene Abstufungen für die verschiedenen Tätigkeiten, die geleistet werden. Also es war schon immer unser Interesse, das auch in monetär auszudrücken.
Aber das ist die Arbeit, die entlohnt wird für Kräfte, die ich anstelle, ja, sozusagen. Ja. Wenn ich sage, okay, ich suche mir eine Putzhilfe oder jemand, der die Hausarbeit macht oder die Kinder betreut.
Aber das kann ja die Basis sein, wohl die Basis für eine solche Berechnung. Dass man sagt, wenn ich das professionell machen lassen würde, würde ich den Stundenlohn X bezahlen dafür.
Frau Rolfes,
dürfte ich dazu noch was ergänzen?
Ja, Frau Binger.
Ja, vielen Dank. Also die politische Idee dahinter war wirklich erst einmal diese ganze Arbeit, die ja unbezahlt und unsichtbar ist, sichtbar auch zu machen. Allerdings ist es nicht unbedingt eine Forderung von uns zu sagen, wenn diese Tätigkeiten bezahlt werden, dass es dann auch gerechter zugeht. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Forderung von uns. Es gab ja in den 70er Jahren schon die Lohn für Hausarbeit.
Da gehen wir nach den Nachrichten noch ein, die uns gleich unterbrechen. Genau, Sie können gerne weiter uns auch anrufen unter 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gesellschaftliche Wertschätzung. Brauchen Hausarbeit und Kindererziehung mehr Anerkennung? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Die Lebenszeit meldet sich zurück. Gesellschaftliche Wertschätzung. Brauchen Hausarbeit und Kindererziehung mehr Anerkennung? Darüber wollen wir weiter diskutieren. Wir haben schon gehört, Kinder erziehen, putzen und kochen, das ist Arbeit, die oft nebenbei passiert. Neben der Erwerbstätigkeit und die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sie vor allem immer noch auf den Schultern von Frauen hauptsächlich lastet. Wie steht es eigentlich um die Verteilung der Hausarbeit? Das hat meine Kollegin Johanni Müßiger wissen wollen und sich einmal umgehört.
Bei uns im Haushalt ist es so, dass 2 Drittel der anfallenden Arbeiten meine Frau erledigt, 1 Drittel erledige ich. Meine Prioritäten liegen in der Gartenarbeit.
Die Arbeiten, die hier im Haus anfallen, übernehme ich größtenteils. Mein Mann ist für das Essen zuständig, auch dann damit verbunden das Einkaufen. Ich bin zufrieden mit der Aufteilung und wir ergänzen uns in der Hinsicht vollkommen.
Wir haben da kein festes Schema, wer wann welche Aufgaben übernimmt. Wenn der eine mal auf der Arbeit mehr zu tun hat, dann macht der andere mal im Haushalt mehr und genauso ist es umgekehrt. Na klar, irgendwer macht immer etwas mehr oder fühlt sich irgendwie benachteiligt, aber man versucht das irgendwie auszugleichen.
Ja, im Privaten versucht man verschiedene Wege zu finden zu einer gerechten Aufteilung der Hausarbeit, auch der Kinderversorgung. Braucht diese Sorgearbeit oder auch Care-Arbeit, wie sie genannt wird, mehr Anerkennung? Wenn ja, wie kann dieser aussehen? Wir haben schon verschiedene Aspekte angesprochen. Wir sind gespannt weiterhin auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an, wie immer kostenfrei, unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Vor den Nachrichten waren wir im Gespräch mit Sophie Obinger, die die App Who Cares, jetzt wollte jemand noch mal wissen, entwickelt hat, die Hausarbeit in Entgelt umrechnet. Also, und Sie haben gerade vor den Nachrichten gesagt, es ging Ihnen gar nicht darum, jetzt unbedingt, dass diese Hausarbeit jetzt tatsächlich entlohnt wird, monetär entlohnt wird, sondern eher eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also die Idee Lohn für Hausarbeit ist auch nicht neu. Es gab auch schon in den 70ern die Lohn für Hausarbeitskampagne, die tatsächlich von Marxistinnen angestoßen wurde. Und tatsächlich ist es ja aber so, dass wenn wir uns die Frage stellen, wie können diese Tätigkeiten, die abgewertet sind, abgewertet werden, aufgewertet werden in einem System, das schon strukturell ungleich ist und strukturell schon ungerecht ist. Das heißt, natürlich kann versucht werden, individuelle Lösungen zu finden in privaten Haushalten. Aber wir denken eben auch, als Lina Schwarz und ich, die wir die App entwickelt haben, dass es natürlich auch gesamtgesellschaftliche Lösungen braucht, dass es auch eine Stärkung braucht der öffentlichen Daseinsvorsorge, also des Bildungs-, Erziehungssektors, auch des öffentlichen Transports, dass, wenn diese Bereiche gestärkt werden, dass es dann auch eine Entlastung für Frauen insbesondere bedeutet. Die Corona-Pandemie wurde schon angesprochen und auch, dass Krisen in erster Linie auf dem Rücken von Frauen ausgetragen werden. Das heißt, wir wünschen uns auf jeden Fall mehr Gelder in diese öffentlichen Daseinsvorsorgebereiche.
Vielleicht passt dazu unser erster Hörer, Knut Jessen aus Hamburg, den ich am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Jessen.
Ja, einen schönen Morgen.
Herr Jessen, wie erleben Sie die Aufteilung der Hausarbeit und das Ansehen von Hausarbeit und Kindererziehung?
Also ich erlebe das als Mann und nicht als Frau. Und das Interessante ist, dass ich den Eindruck habe, das ist ja schon seit Generationen eigentlich ein Thema. Also ich weiß, dass meine Elterngeneration, die haben in landwirtschaftlichen Zusammenhängen gelebt, da ging das nur als Gemeinschaft. Da haben 60 Leute auf einem Mühlenbetrieb gearbeitet und das war alles arbeitsteilig. Und das war alles so, dass jeder davon leben konnte, aber keiner reich wurde. Und wir haben in den 70er Jahren gedacht, warum ist eigentlich diese Geschlechterrolle so definiert? Also Frau zu Hause, Kinder, Küche, Kirche und Mann Arbeit, hatten wir keine Lust zu. Dann haben wir gesagt, wir machen das gemeinsam. Also wir sind Hausmenschen und keine Hausfrau, kein Hausmann. Und dann haben wir das entschiedenen Formen probiert, sind gescheitert, weil wir natürlich alle nicht ausgebildet waren in diesen Bereichen. Das musste man alles lernen. Teilweise hatte man da bessere Voraussetzungen, teilweise hatte man zwei linke Hände. Und im Endeffekt hat das dazu geführt, dass wir gemerkt haben, wir schaffen das nur als Gemeinschaft. Und dann haben wir gesehen, es gibt Lebensgemeinschaften, Betriebsgemeinschaften, Kommunen, Genossenschaften und so. Und wenn man sagt, man kocht gemeinsam, man zieht die Kinder gemeinsam, man macht das Haus gemeinsam, man baut gemeinsam, dann hat man Synergieeffekte, es ist arbeitsteilig und interessanterweise war unsere Rolle als Mann, also ich bin in Frankfurt aufgewachsen und da war das sehr populär, zu sagen, ja, wir wickeln auch die Kinder, wir tragen auch den Müll raus, wir putzen das Klo und so weiter und so fort. Und
da haben Sie also durchaus Anerkennung erfahren auch für diese Arbeit.
Oh, ja, im Laufe der Zeit wird man selbstbewusst, würde ich mal so sagen. Also am Anfang ist es nicht anerkannt so. Also wir waren auch da irgendwie komisch angesehen und auch die Schmuddelkinder, weil wir hatten teilweise gar kein Geld. Also wir waren auch arm, kann man nach heutigen Gesichtspunkten sagen, aber wir waren Idealisten und wir haben es trotzdem geschafft. Und heute sind wir sozusagen etabliert und unsere Kinder sind alle erwachsen und leben viele in sozialen Projekten mit Gemeinschafts-, Genossenschaftsformen. Und haben diese Idee geerbt und stehen wunderbar im Leben.
Ja, das ist eine interessante Erfahrung, Herr Jessen, die ich gerne auch mal jetzt mal reingeben möchte in die Diskussion. Frau Rulf ist als Kulturwissenschaftlerin, haben Sie ja auch die Geschichte der Hausfrau, die Geschichte der Hausarbeit untersucht. War das in den, ja, vielleicht 70er Jahren, die ja vorhin auch schon mal thematisiert wurden, waren wir da schon weiter, diese Rolle der Hausarbeit und Kindererziehung stärker anzuerkennen?
Also so wie ich das gesehen oder verstanden habe, ist da unglaublich viel passiert. Und gleichzeitig, also herzlichen Glückwunsch, Herr Jessen, für dieses Durchhalten, weil ich glaube, sehr viele sind an diesen neuen Ansprüchen dann aber auch gescheitert. Also weil dann doch, also die Ideale sozusagen waren da irgendwie mehr Gleichberechtigung reinzubekommen und es sind ja auch sehr viel mehr Frauen berufstätig dann auch geworden. Aber Ich glaube, dass da noch sehr viele unausgesprochene Erwartungen dazu geführt haben, dass die Frauen dann doch eben mehr Hausarbeit übernommen haben, weil das einfach immer so war oder in dieser Idee, oder so wie die aufgewachsen sind. Und das ist ja, zieht sich ja so ein bisschen bis heute. Man muss halt reden, wenn man den Haushalt irgendwie gerechter aufteilen will. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, ich muss mal sagen, es ist aber auch ein Voranscheitern. Also wir haben so viele Projekte gehabt, wo wir gescheitert sind. Und mir hat mein Unternehmensberater gesagt, Herr Jessen, ganz normal. Also das Leben ist in der Entwicklung ein Voranscheitern. Und aus dem Scheitern macht man solche Erfahrungen, die man zum zweiten Mal nicht wieder macht.
Wo sind Sie gescheitert, Herr Jessen, im Kontext Hausarbeit und Kindererziehung und...
Also wir sind an unseren Idealen gescheitert, indem wir uns getrennt haben. Also wir hatten dann so ein Projekt und dann haben wir gesagt, nö, das läuft nicht. Dann haben wir uns getrennt und dann ist man weitergezogen und hat ein neues Projekt. Und dann ist man da möglicherweise wieder gescheitert und hat sich wieder getrennt. Und irgendwann hat man ein Projekt entwickelt und vergrößert und aufgebaut, was sehr solide ist, was finanziell sehr solide ist, was menschlich sehr solide ist, mit sehr viel Supervision, mit sehr viel Beratung, mit sehr viel professionelle Unterstützung und was dann so breit aufgestellt ist, dass davon Kinder, Erwachsene und das Umfeld profitieren. Also das sind teilweise, also das ist ein Dauerlauf und der geht Jahrzehnte, genau. Und man hat so eine Idee und der rennt man hinterher, aber man verliert eigentlich die Idee nicht, weil man sieht, das macht Sinn.
Das ist ein schöner Anknüpfungspunkt. Frau Wiczorek, als Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland im DHB-Netzwerk Haushalt, haben Sie ja die Hausarbeit auch nochmal zusätzlich von der Pike auf gelernt, als Beruf natürlich, und kennen die Herausforderungen. Wenn Sie sagen, okay, hier hat man versucht, in Gemeinschaftsprojekten das umzusetzen, eine gleichberechtigte Aufteilung, eine Wertschätzung dieser Arbeit, sagen Sie dann, ja, das kann in kleinen Kommunen vielleicht mal funktionieren, das sind Modellprojekte und die sind dann vielleicht doch irgendwann zum Scheitern verurteilt? Oder gibt es etwas, wo man sagen kann, es gibt Bedingungen, die das einfacher machen, dass das auch funktionieren kann?
Ja, es müsste gesetzliche Rahmenbedingungen auch geben. Wir setzen uns immer ein für die Entzerrung der Lebensarbeitszeit, dass man auch sagt, in Zeiten, wo die Familie stark gefordert ist mit Kleinkindern, also ein Ehepaar mit Kleinkindern, dass man sagt, in dieser Zeit weniger arbeiten, später, wenn es gewünscht wird, wieder voll einsteigen. Aber um nochmal auf Herrn Jessen einzugehen, ich habe das in den 70er Jahren erlebt, dass so die ersten Hausmänner sich dazu auch bekannt haben, ich bin Hausmann. Und der größte Widerstand kam eigentlich dann aus der Elterngeneration, aus der vorhergehenden Generation. Wie kann man das als Mann denn machen?
Aber ja, klar doch. 100%ig.
Ja, kennen Sie auch.
Und interessant ist aber auch, dass unser Verband in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schon in einem Jahrbuch immer wieder auch die Forderung aufbringt nach partnerschaftlicher Haushaltsführung. Das war damals eigentlich in der Gesellschaft gar kein Thema, aber der DHB hat damals schon gesagt, es kann nur funktionieren, wenn alle mithelfen im Haushalt.
Dann kann es besser funktionieren, und mit dem Funktionieren wäre auch gleichzeitig eine höhere Anerkennung verbunden?
Ja, klar, weil viele Männer das früher gar nicht gesehen haben. Also ein Soziologe hat mal gesagt, Hausarbeit ist etwas, was keiner sieht, bis es nicht mehr gemacht wird.
Genau,
also,
dann sieht man alles.
Es war damals selbstverständlich. Die Frau hatte dafür zu sorgen, dass es sauber war, dass was zu essen da war, dass die Kinder angezogen waren und. Das wurde gar nicht hinterfragt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das wurde alles auf den Rücken der Frauen abgeladen.
Aber der Witz ist doch der, dass Hausarbeit und Haushalt und Familie ein Managementbetrieb ist. Ja? Das ist so umfassend, dass man sagen kann, die Leute, die das gemacht haben, die kann man in jeden Betrieb stellen oder fast jeden Betrieb stellen, die managen das da. Und das Interessante ist ja, dass ich das Erlebnis habe, der Haushalt ist die kleinste Keimzelle der Gesellschaft. Da findet ganz viel Prozess statt, Konflikte, Entwicklung und so weiter und so fort. Und da ist essentielles Leben und das muss man unterstützen und das muss man fördern. Aber so viel Geld haben wir gar nicht, dass wir das sozusagen individuell fördern. Da geht es nur tatsächlich, also meiner Erfahrung nach, in Gemeinschaften. Eine starke Gemeinschaft trägt sowas. Und dann haben Kinder das Erlebnis, was sind Erwachsene eigentlich für Typen? Ja, wie ticken die eigentlich und was haben die für Ideen und wie machen die das? Das ist eine ganz andere Erfahrungswelt und das ist essentiell.
Es ist ja dann auch eine Vorbildfunktion, denke ich, die man dann hat. Und da passt vielleicht auch ganz gut eine Mail, die wir von Agnes Dahlke bekommen haben. Sie schreibt, ich leite selbstständig ein Unternehmen, betreue es wirtschaftlich, finanziell, medizinisch, sozial, pädagogisch, berufsbegleitend, gartenpflegerisch, ernährungswissenschaftlich und technisch, als Reinigungskraft und übernehme auch kleine Reparaturen. Zudem bin ich als Designerin für die Kleidung und als Innenarchitektin tätig. Selbstverständlich besuche ich Fortbildungsveranstaltungen und engagiere mich in Politik und Kirche. Ja, das klassische Bild einer Hausfrau.
Ja.
Und da kommen diese ganzen Qualitäten rein. Und ich glaube, mich zu erinnern, Frau Wohlfis, in Ihrem Buch über die Erfindung der Hausfrau, gibt es auch Ansätze, wo gesagt wird, da tun Unternehmen vielleicht auch schon etwas, wo sie sagen, diese Fähigkeiten, die ich mir zum Beispiel ja, in der Erziehungszeit aneigne, sind auch etwas, was ich für mein Unternehmen nutzbringend verwerten kann.
Entschuldigung, ich wollte jetzt noch mal kurz, ich hatte jetzt gerade wegen der Unsichtbarkeit der Hausarbeit, ja, beziehungsweise, dass die Männer gar nicht wussten, was eigentlich diese Arbeit beinhaltet. Das ist eben auch erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts, in dem dann in den, Entschuldigung, dass ich jetzt, aber das,
ja, das ist
interessant, dass in den Haushaltsratgebern Ende des 19. Jahrhunderts und auch im 20. Jahrhundert von den Frauen gefordert wird, dass sie doch ihre Arbeit vor den Männern verheimlichen sollen. Also die sollen doch, wäre sozusagen der Mann zu Recht genervt, wenn er nach Hause kommt und der Waschtag ist noch nicht beendet und auch das Strümpfestopfen sollte tagsüber lieber passieren, damit der Mann eben mit dieser Arbeit nicht belästigt wird. Der soll eben sich regenerieren, der soll nach der Arbeit nach Hause kommen und Feierabend haben und eben nicht mehr mit Kinderproblemen oder so belästigt werden. Und so passiert eben diese totale Entfremdung des Ehepaars, was diese verschiedenen Arbeitsbereiche angeht, die eben vorher als Hausmutter und Hausvater gemeinsam gedacht wurden oder wo der Mann eben auch über seine Familie definiert wurde, wird er eben jetzt nur noch über den Beruf definiert und die Frau wird mit der Familie sozusagen identifiziert, kann gar nichts anderes mehr, die wird nur noch über die Familie und den Haushalt identifiziert.
Und ja, Frau Vittori?
Das findet man auch noch in den Werbespots aus den 60er Jahren. Ja. So die ersten Fernsehwerbespots. Macht diesen und jenen Pudding, dann wird dein Mann glücklich sein. Ja. Und wenn der Mann nach Hause kommt, dann musst du schick sein und es muss alles fertig sein. Das wurde noch sehr, sehr lange gepflegt, diese Ansicht.
Ja.
Und wenn ich da auch noch einen anderen Aspekt hineinbringen darf, diese Romantisierung des Privaten, des Häuslichen, die auch stattgefunden hat und diese starke Trennung zwischen öffentlich, privat und der Fokus auf die Kernfamilie war auch immer ein Ort für Gewalt gegen Frauen letztendlich, weil diese dann auch im Privaten stattfinden konnte und wenn sie eben ihrer Rolle als Frau, als Mutter nicht gerecht wurde, wenn sie eben nicht diese Tätigkeiten unsichtbar und wie mit leichter Feder alles erledigt hatte. Diesen Aspekt wollte ich auch noch mal reinbringen, weil ich denke, dass wenn die Familie als Kernzelle der Gesellschaft auch idealisiert wird, dass dies auch große Probleme mit sich bringt. Und dass es uns teilweise auch schwerfällt, diese ganzen Tätigkeiten gesamtgesellschaftlich zu deuten, also zu fragen, was würde es bedeuten, wenn sie eben nicht isoliert im Privaten, im Häuslichen stattfinden, sondern vergesellschaftet werden. Also dass es auch wieder große Kantinen gibt, Volkskantinen oder große Waschküchen, wo auch dann die Arbeit stärker sichtbar wird und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann auch begriffen wird.
Also Sichtbarkeit sowohl für die Wertschätzung der Arbeit als auch um möglicherweise Gewalt sichtbar zu machen und im Falle da auch schneller einzuschreiten oder das zu unterbinden, dass das gar nicht erst passiert. Also mehrere Funktionen hätte diese größere Sichtbarkeit. Am Telefon begrüße ich jetzt Sophia Friesen aus Calw. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Frau Friesen, wie ist es bei Ihnen zu Hause? Wie funktioniert da Aufteilung, Hausarbeit, Kindererziehung? Sind Sie Hausfrau? Wie teilen Sie sich das ein?
Ja, also wir haben ein sehr klassisches Familien, also ja, Verständnis, sage ich mal. Also ich bin zu Hause, wir haben 4 Kinder. Mein Mann ist voll berufstätig und ja, verdient praktisch das gesamte Geld für die Familie. Ich verdiene nichts dazu und ja, zunehmend spüre ich einfach auch so einen Druck. Da werde ich gefragt, ja, arbeitest du wieder, weil der Jüngste ist jetzt 10. Und dann denke ich halt immer so für mich, ja, Moment mal, ich arbeite eigentlich sehr viel, ich kriege halt nur kein Geld dafür. Weil ich glaube ja, man kann es einfach nicht bezahlen. Ich wüsste nicht, wer so viel Geld hätte, der das alles bezahlen sollte. Ja, und es fühlt sich nicht gut an. Also ich denke, die Wertschätzung fehlt total in der Gesellschaft. Es ist schön, wenn man ein paar Mitmütter kennt, die ähnlich denken, aber die muss man wirklich suchen. Also die kann man an einer Hand abzählen. Ja, weil einfach, ich finde es halt wichtig, für die Kinder da zu sein. Ja, solange die noch jünger sind, kleiner sind und einfach, dass zu Hause alles läuft. Und ich finde es einfach sehr schade, dass das nicht gesehen wird, was man da leistet.
Mhm. Ja. Sie sprechen wahrscheinlich vielen Frauen aus der Seele. Frau Wieczorek, wie ist das bei Ihnen im Netzwerk Haushalt? Sind das Frauen wie Frau Friesen, die jetzt sagen, die bei Ihnen vertreten werden oder wo Sie versuchen zu sagen, auch jedes Bild muss eine Chance haben? Es soll ja keine Wertung sein, wer auch immer zu Hause bleibt, wer sich für Erwerbstätigkeit dazu entscheidet. Manche müssen sich gar nicht entscheiden, da ist es aus finanziellen Gründen notwendig, dass beide arbeiten. Kann man dieses Modell, diese große Freiheit zu sagen, ich entscheide, wie ich möchte oder auch nach Notwendigkeit und ohne, dass es gesellschaftlich abgewertet wird oder aufgewertet, die eine oder andere Funktion?
Also die meisten unserer Mitglieder haben das klassische Rollenbild auch gelebt, weil sie in der Regel auch älter sind. Wir haben jüngere Mitglieder, die erwerbstätig sind, die in der Situation sind, Familienarbeit, Haushalt und Erwerbstätigkeit zu vereinbaren. Und letztendlich sagen wir natürlich auch, jede Familie muss es für sich entscheiden. Sie muss aber natürlich auch die finanziellen Voraussetzungen dazu haben. Wenn das Einkommen nicht ausreicht, wenn ich jetzt an die momentanen Mieten, an die Energiekosten und so weiter denke, das wird mehr und mehr Frauen auch in die Erwerbstätigkeit treiben, früher als es vielleicht wieder beabsichtigt hatten. Aber schön wäre es, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Familien, Frauen die Möglichkeit hätten, 3 Jahre, bis die Kinder in die Kita kommen, für ihre Kinder da zu sein. Weil wir halten 1 Jahr für zu kurz. Also ein einjähriges Kind dann in die Kita zu bringen, ist aus meiner Sicht, naja, also ich hätte es nicht machen wollen. Ne? Und ich kann auch sagen, meine Kinder, die haben im Nachhinein, die sind inzwischen längst erwachsen, die haben ja auch oft schon bestätigt, es war schön, dass du zu Hause warst, wir hatten das entspannt, wir konnten auch viel gemeinsam unternehmen, wir konnten auch Hobbys gemeinsam pflegen. Die begrüßen das und die haben, ich hatte nie das Gefühl in der Zeit, in der ich zu Hause war, dass das von der Familie nicht anerkannt wird. Von der Gesellschaft ist wieder was anderes.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Friesen? Wird es in Ihrer Familie wird es anerkannt, diese Arbeit, die Sie immerhin ja machen, im Haushalt 4 Kinder? Das ist ja nicht, dass Sie Däumchen drehen.
Nee, klar. Ich habe das Gefühl, es wird anerkannt. Manchmal denke ich, bei meinen Großen, die Mädels, die ja, fänden es auch mal schick, wenn die Mama auch arbeitet, wie andere Mütter. Die vergleichen dann auch eher und denken, was leben wir denn für ein Modell? Ist es ein Auslaufmodell? Also manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie sich wünschen würden, ich würde arbeiten gehen, weil sie dann, klar, die brauchen mich jetzt nicht mehr so. Und die fänden das einfach dann, dass sie mehr dazugehören. Das macht mir dann wiederum ein bisschen mehr Druck, weil ich denke, ja, stimmt schon. Und die anderen, fast alle arbeiten eben, auch wenn es nur Teilzeit ist, aber sie machen was, was außer Haus. Ja, aber sonst, es wird schon anerkannt. Also von meinem Mann wird es anerkannt und ja.
Wir haben einen ganz interessanten Vorschlag von einem Hörer bekommen, von Georg Fischer aus München. Er hat selber sogar schon an das Familienministerium geschrieben. Warum kann nicht jeder, der Hausarbeit macht, von seinem Partner vergütet werden? Die müssten die Hälfte des Einkommens bekommen. Frau Friesen, eine Idee?
Ich weiß, dass mir das sowieso zusteht. Wir haben ja einfach, ja, wir sind verheiratet und für eine normale Ehe, die Hälfte ist einfach meins. Aber dadurch, dass wir alle Projekte gemeinsam beschließen und gemeinsam machen, Und ja, ich sowieso das meiste Geld ausgebe, ist es ja eigentlich, ja, steht es mir schon zur Verfügung. Ja.
Gut.
Aber ja, es wird dann schwierig, denke ich, wenn man zu kleinteilig denkt. Das kann auch problematisch werden.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Riesen, dass Sie uns angerufen haben und uns geschildert haben, wie Ihr Alltag mit Hausarbeit und Kindererziehung und die Anerkennung oder auch fehlende Anerkennung aussieht. Ganz kurz nochmal, Frau Obinger, Sie sind nur bis 11 Uhr hier bei uns in der Leitung als Entwicklerin der App Who Cares. Diese Idee, dass wir haben schon gesagt, Sie haben gesagt, also dass das alles vergütet wird nach Mindestlohn, es ist utopisch. Gibt es aber andere Formen, wo Sie sagen, okay, mit der Who Cares App kann ich ja schon mal messen, wie viel Zeit habe ich verbracht im Haushalt, in der Kindererziehung? Gibt es Maßnahmen, wo Sie sagen, also das sind aber doch Forderungen, die wären schon realistisch, um Hausarbeit und Kindererziehung mehr anzuerkennen?
Ja, also dass es natürlich eine gesellschaftliche Veränderung braucht. Ich denke, das ist auch hier in dieser Sendung absolut klar geworden. Ich denke, dass beim Nutzen der App überhaupt diese Tätigkeiten auch erst als Arbeit begriffen werden können, gesamtgesellschaftlich. Und natürlich unterstützen wir auch, sage ich mal, kurzfristige Forderungen, die zu Verbesserungen führen können. Ich denke aber doch, dass der Fokus auf die individuelle Lösung dieser ungleichen Verteilung nicht unbedingt zu einer gerechteren Situation führen wird, sondern dass es auch darum geht, Möglichkeiten zu haben. Das heißt, wenn es auch Möglichkeiten gibt, sage ich mal, einer 24/7 kostenlosen Kinderbetreuung ab jeglichem Alter oder kostenlosen öffentlichen Nahtransport, bezahlbare Wohnungen, bezahlbare Mieten, dass diese Aspekte auf jeden Fall dazu beitragen werden, eine gerechtere Situation herbeizuführen.
Also auch der Staat ist an dieser Stelle gefordert, Ihrer Meinung nach die Rahmenbedingungen zu verändern für eine bessere Wertschätzung von Hausarbeit und Kindererziehung. Und darüber diskutieren wir nach den Nachrichten auch weiter. Sie können uns gerne weiterhin auch anrufen unter 00800 4464 4464 oder aber uns auch eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten hören wir weiter, welche Möglichkeiten es gibt und auch was es mit einem Equal Care Day auf sich hat, werden wir dann erfahren.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wenn Mütter oder Väter zu ihrem Arbeitsplatz außer Haus aufbrechen, sind schon die Butterbrote geschmiert, die Kinder zur Kita oder Schule gebracht, die Einkaufsliste geschrieben, die nach Feierabend abgearbeitet wird, genauso wie der Wäscheberg. Hausarbeit und Sorgearbeit. Sie wird hierzulande überwiegend von Frauen gemacht, meistens neben der Erwerbsarbeit. Hausarbeit kann natürlich für manche auch die absolute Erfüllung sein. Eine Altersvorsorge ist damit aber nicht verknüpft. Dessen sollte man sich schon bewusst sein. Deswegen gibt es auch entsprechende Forderungen durchaus. Brauchen Hausarbeit und Kindererziehung mehr Anerkennung? Lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unsere Gäste sind weiterhin Evke Rulfes, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches Die Erfindung der Hausfrau, Geschichte einer Entwertung und Elke Wiczorek, Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland im Netzwerk Haushalt e.V. Wie es um die Anerkennung der Hausarbeit und Kindererziehung steht, da hat meine Kollegin Johanna Müßiger einmal nachgefragt.
Mit der Hausarbeit verhält es sich wie mit allen anderen sozialen Tätigkeiten. Man ist froh, dass Menschen sie ausführen, aber wie man nachhaltige Anerkennung wirklich zustande bringt, Klatschen vom Balkon ist nicht wirklich nachhaltig. Vielleicht würden finanzielle Anreize helfen, aber da ist halt die Frage, was macht man konkret und wie wird es finanziert?
Auf jeden Fall müsste die Hausarbeit oder die Erziehung der Kinder mehr anerkannt werden, denn es ist ja praktisch der zweite Beruf, den die Personen ausüben. Vielleicht sollte die Politik sich mal mehr dafür einsetzen und auf jeden Fall sollte es auch bezahlt werden, so ähnlich als 450-Euro-Job.
Meiner Meinung nach sollte die Hausarbeit viel mehr Anerkennung finden. Sie sollte auf jeden Fall bezahlt werden. Dafür wird es schwierig sein, politische Mehrheiten zu finden. Vielleicht könnte man das auf einem anderen Wege bewerkstelligen, indem man sich Rentenpunkte anrechnen lässt.
Ja, also viele Ideen von 450-Euro-Job über Anrechnung von Rentenpunkte, wie die Anerkennung von Hausarbeit und Kindererziehung gefördert werden kann. Schon länger bei uns in der Leitung ist Maria Kern, die ich jetzt am Telefon begrüße, unsere nächste Hörerin. Schönen guten Morgen, Frau Kern.
Hallo, grüß Gott, schön, dass ich noch drankomme. Ich bin nämlich schon im Stress als Hausfrau, okay. Ich muss nämlich einkaufen gehen.
Genau, okay, gut. Dann wollen wir ganz schnell zum Punkt kommen, Frau Kern. Was ist Ihnen wichtig zu sagen?
Ich habe drei kleine Punkte. Indem man die Diskriminierung der Hausfrauen auch, oder auch Hausmännerarbeit erkennt. Einer ihrer Studiogäste hat mir selber vorher noch mal Munition geliefert, indem sie sagte, dass viele Familien, wenn Kleinkinder da sind, planen oder die Frauen planen, in dieser Zeit weniger zu arbeiten. Ist sich die Dame bewusst, was sie da gesagt hat? Und das lese ich auch oft, dass die Frau XY oder Y nicht arbeitet. Das ist Hanebüchen. Aber das ist nur der erste Punkt. Das heißt, also als Hausfrau arbeite ich nicht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber haben sich gerade alle Haare gesträubt. Dann der zweite Punkt. Wenn beide Partner voll berufstätig sind, erwecken sie doch den Anschein, dass Hausarbeit etwas ist, was man so nebenbei mit links macht. Also wenig Arbeit ist. Und wenn man das dann nicht schafft, bewältigt man das Ganze, indem man Frauen zum mickrigen Geld und womöglich auch noch schwarz beschäftigt. Und das ist für mich sowieso die größte Diskriminierung der Frauen. Und gerade im gehobenen Mittelstand ist es ja geradezu üblich, was ich auch in meinem Umfeld beobachte. Und das bringt mich zu dem Satz, die größten Feinde der Elche sind die Elche selber, und damit meine ich die Frauen. Ich bin der Meinung, dass wenn ich eine Hausarbeit abgebe, dass ich dann zum selben Stundenlohn die Frau bezahlen muss, wie ich ihn habe. Alles andere ist diskriminierend. Und man sollte auch nicht, was vorhin war, von Rentenpunkte die Rede. Das ist für mich auch ein zweischneidiges Schwert, denn ich sehe bei den Rentenpunkten für Kindererziehung, dass da Leute diese Punkte kriegen, die ihre Kinder selber gar nicht erziehen, sondern von anderen erziehen lassen. Da fühle ich mich, ich habe übrigens keine Kinder veräppelt.
Ganz viel Munition geben Sie in die Diskussion, Frau Kern. Ganz herzlichen Dank. Und da wollen wir auch gleich einige Sachen aufgreifen. Das Stichwort diese Sprachsensibilität, die haben wir gar nicht, Frau Wiczorek.
Ich hätte sagen sollen, nicht erwerbstätig. Aber das ist einfach im allgemeinen Ton, heißt es, sie arbeitet nicht. Natürlich arbeitet jede Hausfrau, das ist ganz klar. Zu dem anderen Punkt, eben zum Thema Schwarzarbeit im Privathaushalt, kann ich auch nur sagen, es kann nicht sein, dass Frauen erwerbstätig sind und zu Hause dann ihre Hausarbeit von einer Reinigungskraft leisten lassen, die sie schwarz bezahlen. Das kann nicht Sinn des Ganzen sein. Wir haben, ich glaube, in der Hauswirtschaft die höchste Quote an Schwarzarbeit. Und das zeigt auch, dass das nicht anerkannt wird. Denn wenn ich jemand einstelle und tariflich entlohne, entsprechend den Tarifverträgen, kostet es wesentlich mehr, als wenn ich der irgendwie einen Stundenlohn von 12 € oder sowas gebe, schwarz.
Dafür kämpfen Sie natürlich auch in Ihrem Verband.
Ja, selbstverständlich.
Sie sind in Verhandlungen diesbezüglich, dass das passiert. Viele Haushalte entscheiden sich, sagen, okay, da wird die Putzhilfe unter der Hand weitergegeben. Das weiß man, das ist eine Perle, die nehme ich auch gerne. Sie kennen das möglicherweise, dass solche Sachen passieren. Und dass auch tatsächlich, ich habe gelesen, dass der Trend durchaus besteht, dass solche Tätigkeiten ausgelagert werden, verstärkt die sich das leisten können, sage ich mal, womit ja auch wieder diese Tätigkeiten immerhin bezahlt werden. Also dass man sagt, okay, am besten natürlich nach Tarif, wenn möglich. Ist das trotzdem schon ein Fortschritt oder sagen Sie, das ist kein Fortschritt?
Also wenn die Reinigungskräfte entsprechend bezahlt werden und angemeldet sind, Sozialversicherung bezahlen und so weiter, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die vergeben eine Dienstleistung. Und bezahlen dann auch entsprechend dafür. Wir kämpfen gegen die Schwarzarbeit. Wir haben ja selber im Verband hauswirtschaftliche Dienstleistungszentren, wo man hauswirtschaftliche Tätigkeiten anfordern kann. Kriegt dann entsprechende Rechnung. Die Beschäftigten sind im Dienstleistungszentrum angestellt, werden dort sozial versichert, zahlen Steuer, sind also im ganz normalen Angestelltenverhältnis. Mit allen Rechten, die ihnen dann auch zustehen. Nur, das ist natürlich nicht für 12 Euro die Stunde zu bekommen.
Da muss man natürlich andere Tarife zahlen, genau. Und das kostet. Und das kostet den Privathaushalt natürlich etwas. Ist das etwas, Frau Rufe, wo Sie sagen, das geht in die richtige Richtung, wenn wir da verstärkt dahin gehen, dass diese Beschäftigungen ausgelagert werden und dadurch auch eine bessere Sichtbarkeit und eine bessere Bezahlung bekommen?
Auf jeden Fall. Also da bin ich auch unbedingt dafür. Also dass Hausarbeit nicht mehr bezahlt wird, ist ja eben, wie gesagt, eben auch eine relativ neue Entwicklung. Die ist dann 1929 bei der ersten Weltwirtschaftskrise ist das zum ersten Mal eben in die Berechnung eingeflossen, dass eben die Ehefrauen diese Hausarbeit ab dann eben unbezahlt machen, oder das hatte sich dann ja eben so eingebürgert und beziehungsweise wurde es auch gesetzlich eingefordert und das fließt dann ab da in die Berechnungen ein, dass mit der Folge, dass eben den Männern keine höheren Löhne gezahlt werden mussten. Das ist ganz klar in dieses System eingeflossen. Ich finde das unbedingt wichtig, dass Hausarbeit ausgegliedert werden kann und dass es anständig bezahlt wird, ja, unbedingt.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir haben schon gesagt, um vielleicht die Sichtbarkeit und von Hausarbeit und Kindererziehung zu verstärken. Eine Möglichkeit ist, ein Equal Care Day einzuführen. Und ich bin jetzt am Telefon mit Sascha Vallin verbunden. Er ist Autor, Journalist und hat genau diesen Equal Care Day mitbegründet. Schönen guten Tag, Herr Vallin.
Hallo, ich grüße Sie.
Erzählen Sie doch einmal, was es mit diesem Equal Care Day auf sich hat.
Naja, Sie haben es ja schon gesagt, wir, also Almut Schnering und ich, wir arbeiten als Autorinnen und als Journalistinnen und sind immer wieder konfrontiert gewesen, wenn es um das Thema Care-Arbeit geht, alle Themen darum, dass wir immer wieder gefragt wurden, ja, was ist denn der konkrete Anlass, warum sollen wir das denn besenden? Ja, das ist ein wichtiges Thema, aber ja, es fehlt der Anlass, weil Medien sehr oft eben über Anlässe funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, es braucht wohl einen Anlass, dass man über Care- und Sorgearbeit berichtet, spricht, Veranstaltungen macht, und dann haben wir kurzerhand den Equal Care Day behauptet erstmal. Und zwar haben wir den auf den 29. Februar gelegt, weil das der Tag ist, der sehr oft übergangen wird, der Schalltag, also 3 Jahre lang wird er übergangen und nur einmal alle 4 Jahre eben begangen. Und wir haben gesagt, das ist das Symbol für die unsichtbare Arbeit. Und wir wollen mit dem Equal Care Day dafür sorgen, dass diese Arbeit nicht immer wieder übergangen, und haben wir ja jetzt auch gesehen, als erstmal muss die Lufthansa gerettet werden und dann können wir uns auch über die Belastungen im Care- und Sorgebereich beschäftigen. Genau.
Wie viel Resonanz haben Sie denn gefunden für diesen Equal Care Day, der jetzt ein bisschen an diesen Equal Pay Day angelehnt ist, der ja vielleicht schon stärker jetzt vielleicht in den Medien zumindest präsent ist?
Der ist, weil er älter ist, in den Medien stärker präsent. Was wir erleben ist, dass also die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit ist ja eigentlich die Ursache für ungleiche Vermögensverhältnisse und für ungleiche Bezahlung. Weil wer Sorgearbeit übernimmt, hat eben weniger Zeit, weniger Kraft, weniger Ressourcen, unter anderem, um eben erwerbstätig zu sein. Und da ist ein Wandel im Begriff, dass wir tatsächlich nicht mehr über ein Symptom reden, nämlich ungleiche Bezahlung, sondern dass wir tatsächlich anfangen, uns über die Ursachen Gedanken zu machen. Und das ist einfach die ungleiche Verteilung und die mangelnde Wertschätzung von Sorgearbeit.
Sie schreiben, haben auch ein Equal Care Manifest entwickelt, das ich gelesen habe, mit ganz vielen Zahlen, mit ganz vielen Entwicklungen. Sie schreiben da weltweit, zitieren eine Oxfam-Studie, weltweit übernehmen Frauen täglich mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit. Würden diese nur mit dem Mindestlohn bezahlt, wäre diese Summe 24 mal größer als der Umsatz der Tech-Riesen Apple, Google und Facebook zusammen. Also eine ganz große Dimension. Dieser Care-Sektor ist der größte Wirtschaftszweig. Die bezahlte Pflege- und Fürsorgearbeit wird weltweit auch zu 2/3 von Frauen geleistet. Sie versuchen da verschiedene Sachen zusammenzudenken, was das Kapitel Sorgearbeit betrifft. Und die Dimension klar zu machen.
Also es ist ja jetzt schon öfter eben über, wie soll das bezahlt werden, also private Sorgearbeit. Und uns ist ganz wichtig, dass wir da diesen Perspektivwechsel hinkriegen. Also es ist immer so, was kostet das alles und wer soll das bezahlen? Die Frage ist doch, welche Werte werden geschaffen? Und das sind ja jetzt auch ganz viele Mütter schon in zu Wort gekommen. Also welche Werte werden geschaffen durch eine liebevolle, gute Begleitung von Kindern? Und im Umkehrschluss, wenn das alles nicht möglich ist aufgrund von äußeren Umständen, eben auch Überlastung im Beruf oder durch eine Pandemie, welche Folgekosten hat das dann? Und da ist uns ganz wichtig, einfach diese Perspektive immer wieder auf den Wert hin zu justieren. Also was entstehen für Werte? Wie ist gutes Leben, was wir auch immer darunter verstehen wollen, wie ist gutes Leben möglich? Und das kommen wir immer wieder an diesen Aspekt, dass es darum geht, dass wir uns umeinander kümmern. Und deshalb heißt es auch Equal Care Day. Das heißt nicht, dass wir, dass eben jeder und jede da ihren Teil mit übernehmen muss. Und dann kommen wir, glaube ich, sehr viele Schritte weiter Richtung einer gleichberechtigteren Gesellschaft.
Mhm. Haben Sie da Vorbilder? Gucken Sie vielleicht in andere Länder? Da passiert schon etwas. Da können wir uns was abschauen.
Der Fokus ist natürlich immer nach Nordeuropa gerichtet, also Finnland, Island, Dänemark und Schweden und Norwegen. Wichtig ist, dass wir einen genauen Blick dahin entwickeln und in Austausch treten und dass wir in dieser ganzen Debatte um die Verteilung von Sorgearbeit das sind vorbildhafte Länder, die aber, wenn man genauer hinguckt und wenn man mit den Menschen dort spricht, eben auch nur relativ weiter sind. Und uns geht es mehr um diesen grundlegenden Systemwandel, dass wir anerkennen, dass ohne Sorge, Kümmer und Hausarbeit eben Gesellschaft und Zusammenleben nicht funktionieren können. Und dann sind wir auf einer anderen, haben wir eine andere Grundlage für die Debatte. Und da versuchen wir einfach als Initiative mit den Veranstaltungen, die wir zum Equal Care Day machen, eben diesen Druck auch aus der Zivilbevölkerung heraus auf die Politik, aber auch auf die Verbände und Gewerkschaften einfach so stark zu erhöhen, dass da endlich gehandelt wird. Weil es kam ja immer auch schon raus, es ist ein altes Thema, das wird seit mehreren Jahrzehnten ja auch nicht nur in der feministischen Ökonomie behandelt. So grundlegend geändert hat sich da relativ wenig. Und deshalb müssen wir einfach als Zivilgesellschaft, als Betroffene, als Menschen, die Care-Verantwortung, die Sorgearbeit übernehmen, einfach den nötigen Druck aufbauen. Und deshalb haben wir diese Initiative gegründet.
Ja, vielen Dank, Herr Wallner, dass Sie uns das erzählt haben. Und bleiben Sie doch gerne in der Leitung. Am Telefon ist jetzt Hans-Jürgen Skibbe. Ich hoffe, ich spreche.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Herr Skibbe. Wir haben gerade darüber geredet, was gibt es für Vorbilder? Sind andere Länder da weiter? Ich glaube, Sie wollen so ein bisschen auf die Unterschiede Bundesrepublik und DDR sich fokussieren.
Mich jetzt ein bisschen auf der Bretter gehauen, als ich gehört habe, wie die Frau in der Bundesrepublik noch mit den 70er Jahren rein produziert wurde, KKK, Kinderkirche, Kirche. Und habe mir dann vorgestellt, wie es bei uns in Ostdeutschland, damals DDR war, die sogenannte Gleichberechtigung der Frau, die war ja auch mehr oder weniger nur auf dem Papier. Wenn Sie sich mal die Bilder angucken, Berlin-Ministerrat, ZK, Politbüro und so weiter, da war meistens nur eine Quotenfrau dabei, das war's dann. Ich habe als Leiter einer Projektierungsabteilung in der Datenverarbeitung viele Frauen drin gehabt und ich kannte die Probleme dieser Frauen sehr gut. Und ich habe getan, auch gegen sämtliches Arbeitsrecht, den Frauen so viel Freizeit zu schaffen, damit sie dann, wenn die Kinder krank waren oder wenn es mal klapperte, da irgendwas zu tun. Meine Frau selbst war Bauingenieur. Und sie hatte zu der Zeit unwahrscheinlich viel gegen männliche Überheblichkeit und, ich sag's mal klar, so eine Dummheit zu kämpfen. Sie war eine Frau und hatte auf dem Bau, hatte sie eben dumm auszusehen, was sie aber ziemlich elegant hingekriegt hatte, weil sie nämlich den Burschen klar gemacht hat, wer was kann und wer dummes Zeug redet. Aber wie gesagt, insgesamt diese Rede von der Gleichberechtigung der Frauen in der DDR viele Frauen haben wir im Haushalt gehabt, wir haben kaum geholfen.
Wie war das denn bei Ihnen zu Hause? Wenn Sie beide gleichermaßen gearbeitet haben, haben Sie sich dann auch die Hausarbeit und möglicherweise Kindererziehung geteilt?
Wir haben uns die Hausarbeit geteilt. Ich beispielsweise habe mich grundsätzlich um die Wäsche gekümmert. In der Anfangszeit keine Waschmaschine, nicht die Windeln haben wir auf dem Herd gekocht, in einem großen Topf. Wir hatten ein Toilette auf der halben Treppe. Das war so froh, dass wir eine Wohnung bekamen damals. Ja, und das war, wie gesagt, das ist für dich viel zu schwer, das mache ich. Und ich habe auch mal andere Sachen mal mitgeholfen. Ich habe sogar mal gebügelt, aber nicht lange. Kochen, ja gut, ich habe auch gekocht. Und eine Story kann ich noch erzählen. Ich wurde gerade 74 Mal zur Kur abgeordnet. Und wir hatten inzwischen eine Waschmaschine. Und meine Frau hat es grundsätzlich abgelehnt, sich mit diesem Gerät zu befassen. Und dann habe ich einen Zettel gemacht. Unsere Jungs, die waren damals 11, 12, sowas in dem Alter. Und da habe ich einen Zettel an der Waschmaschine gehangen und habe aufgeschrieben, welche Wäsche mit welcher Temperatur wie gewaschen werden muss.
Da hatten Sie schon entsprechendes Know-how, wie es geht.
Da hatte meine Frau dann mal, sie kam die Jungs, sagen, Mutti, unsere Sachen, war da jetzt die Jungs, hab ich gesagt. Weil die hat aufgeschrieben, wie es gemacht wird, also macht selber.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Und wir haben schon den nächsten Hörer in der Leitung, Andreas Tischer, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo. Auch guten Morgen in die Runde.
Herr Tischer, wie ist Ihre Haltung zu Hausarbeit, ja, also, Kindererziehung und was die gesellschaftliche Anerkennung betrifft?
Genau, also im gesellschaftlichen Bild steht ja eigentlich immer bloß, oder das allgemeingesellschaftliche Bild zeichnet ja immer bloß die Frau aus Haushaltsfrau da und als Kinderversorgerin und Haushaltsübermutter. Ich bin im Wechselmodell alleinerziehender Vater gewesen. Meine Tochter ist jetzt 19 Jahre, also das Thema ist durch. Und der Blickpunkt auf die Väter, die selber dann noch, weil sie eben kein Erziehungsnehmen, keine steuerlichen Vorteile haben mit einer Steuerklasse, kein Kindergeld beziehen und so weiter und so fort, was sie dann mit einbringen können in die Kindererziehung. Ich glaube, dieses Bild von den Vätern wird etwas vernachlässigt oder kommt eigentlich in der allgemeinen Sicht, wenn es um Haushalt geht, überhaupt nicht zur Geltung.
Das heißt, Sie würden dafür plädieren, dass mehr Väter sich engagieren in der Erziehungsarbeit, an der Hausarbeit, mehr sichtbar werden, vielleicht auch eine längere Elternzeit nehmen?
Ja, grundsätzlich die Problematik auf eine gleiche Stufe zu stellen, dass die Hausarbeit wichtig ist und dass die Frauen viel einbringen, ist außer Zweifel. Ja, aber dass die Sicht auf die Väter, die ähnlich viel leisten, auch gerade wenn sie alleinerziehend sind, das heißt praktisch das Gleiche leisten, ja, aber das Ganze im gesellschaftlichen Raum überhaupt keine Beachtung findet.
Ja, das ist spannend. Also es gibt eine relativ, ja, kaum eine öffentliche Diskussion darüber, wie Väter sich stärker an der Haus- und Betreuungsarbeit beteiligen können, beziehungsweise auch das tatsächlich schon tun. Da kommen wir vielleicht ein bisschen wieder auf diese Wertefrage. Also welchen Wert hat diese Arbeit für die Gesellschaft, für einen persönlich? Das finde ich nochmal ganz spannend. Frau Wiczorek, wie sehen Sie das? Ist das etwas, wo Sie sagen, da müssen wir nicht nur hingucken, sondern auch ideell etwas verändern? Vielleicht schon von Kindesbeinen an?
Genau, das ist unsere Forderung schon seit ewigen Zeiten, in der Schule ein Fach einzuführen. Wir nennen es jetzt mal Alltagskompetenz. Früher gab es ja Hauswirtschaft für Mädchen, das geht gar nicht. Es muss also für beide Geschlechter sein. Und es muss ein bisschen mehr sein als nur kochen und waschen oder nähen, sondern es muss die Gesamtheit des Haushalts ein bisschen umfassen. Und es muss auch, sagen wir, nachhaltig sein, das Ganze. Also muss aufzeigen, wie man nachhaltig einen Haushalt führt, wie man Sorgearbeit leistet, wie man mit den ganzen Herausforderungen, die wir ja vorhin schon alle genannt haben, was macht alles eine, was sind die Inhalte der Haushaltsführung, das sollte dieses Schulfach umfassen. Und das kann man unheimlich spannend machen. Nur scheitern wir da bisher an unserem föderalen System. Jedes Bundesland hat ein anderes Konzept. Die Wichtigkeit ist unterschiedlich, aber ich finde, das sollte ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, wenn wir diese und die Hausarbeit anerkannt haben wollen.
Frau Rulfes, findet das Ihre Zustimmung?
Sehr. Ich bin auch dabei, bin auch dafür, dass da erklärt wird, wie man die Steuererklärung macht. Also ja, natürlich. Also grundsätzlich ist es natürlich super wichtig, bei Kindern beim Helfen sozusagen in der Hausarbeit oder überhaupt es beizubringen, keinen Unterschied zwischen dem Geschlecht zu machen. Das andere, was ich gelesen habe, ist, dass Kinder in den letzten 20 Jahren immer weniger dazu angeleitet werden, überhaupt im Haushalt mitzuhelfen. Also Kinder müssen insgesamt offensichtlich statistisch gesehen immer weniger auch machen und dadurch lernen sie es natürlich auch nicht. Und natürlich gleichzeitig ist es natürlich immer gut, Vorbild zu sein und dass sich die Eltern den Haushalt gemeinsam teilen. Aber die Kinder müssen eben auch lernen, wie es geht, natürlich, ja. Mhm. Ein Schulfach finde ich eine gute Idee. Mhm.
Sie haben sich ja historisch auch mit diesem Thema beschäftigt. Wenn man denkt, diese ganzen Wandel, den es gegeben hat und dieses starre Bild der Hausfrau und der Unsichtbarkeit und es fangen mal die Forderungen auf, vielleicht auch diese Werte zu verändern, dass die stärker gesehen wird, ist das mehr etwas, was die Werte betrifft, jenseits von politischen Maßnahmen? Oder muss man das kombiniert sehen?
Unbedingt. Ja, unbedingt. Da bin ich auch ganz bei Frau Obinger, muss ich sagen. Also die Strukturen müssen sich unbedingt so ändern. Und da wäre jetzt auch nochmal die DDR klar. Tatsächlich waren Frauen sehr wenig in Führungspositionen und meistens waren sie doppelt belastet, weil sich natürlich das jetzt auch nicht innerhalb von 10 Jahren oder ein paar Jahrzehnten, also das braucht sehr lange, dass sich das ändert. Aber strukturell gesehen war das schon einfach ein sehr anderes Selbstbewusstsein da bei den Frauen, weil einfach durch die größere Möglichkeit zur Kinderbetreuung, die ausgebaut wurde, oder eben dass die Frauen Vollzeit beschäftigt sein sollten. Also durch dieses Ziel ist natürlich ein ganz anderes Frauenbild da. Was, also wie gesagt, die Gleichberechtigung war es natürlich nicht letztendlich, aber alleine vom Ideologischen her ist es schon eine sehr viel bessere Grundlage gewesen.
Spannend ist noch eine Erhebung vom Bundesinstitut für Berufsbildung 2018. Die haben nach dem gesellschaftlichen Ansehen von Hausfrauen gefragt. Das niedrigste Ansehen hatte es bei den 40- bis 50-Jährigen, das höchste bei den ältesten Befragten. Bei den von vor 1950 Geborenen, also über 70-Jährigen, war es genauso hoch wie bei den ab dem Jahr 2000 Geborenen. Also die Jüngeren wissen offensichtlich die Hausarbeit sehr zu schätzen. Wir gucken gespannt, was sich tut. Vielen Dank allen Gästen und Hörerinnen und Hörern, die mitdiskutiert haben über die gesellschaftliche Anerkennung von Hausarbeit und Kindererziehung. Wir sind gespannt, welche Ideen, die wir diskutiert haben, möglicherweise einmal umgesetzt werden. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.